Das heißt,
Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast der Bauhaus-Universität Weimar.
Mein Name ist Simon Frisch und ich spreche hier mit Lehrenden aus allen Bereichen unserer Universität über Lehre und Lernen, über ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven.
Das Mikrofon geht auf und wir treten wieder auf mit unseren Stimmen und müssen auch ein bisschen sagen, wem diese Stimmen hier gehören. Wir sind ja immer sehr viele Personen und nicht in diesen ganzen vielen Personen und Funktionen, die wir innehaben und Lebenserfahrungen und Rollen, sprechen wir. Also ich bin ja auch zum Beispiel ein Ehemann oder ein Vater meiner Kinder, und aber in diesen ganzen Perspektiven spreche ich jetzt hier nicht, sondern mein Name ist Simon Frisch und ich spreche als Vizepräsident für Lehre und Lernen und als Inhaber der Dozentur für Film- und Medienwissenschaft. In dieser Funktion, in dieser Dozentur, lehre ich seit 10 Jahren an der Bauhaus-Universität und schon 25 Jahre im akademischen Betrieb, aber ich weiß immer noch nicht genau, was das eigentlich ist, Lehre, und liebe die Gespräche über Lehre, weil ich immer noch sehr, sehr viel lerne übers Lehren, und ich freue mich, Jan, heute mit dir zu sprechen. Also wer sprichst du denn heute mit mir?
Ja, vielen Dank, Simon, für die Einladung. Mein Name ist Jan Willmann, ich bin Professor für Designtheorie an der Fakultät Kunst und Gestaltung seit 2016. Sind schon ein paar Jahre vergangen in der Zwischenzeit. Bin auch Prodekan für Forschung. Und Lehre ist natürlich, es ist schon ein sehr wichtiges Thema, also eine absolute Priorität natürlich hier an der Hochschule. Und unterrichte aber auch in unterschiedlichen Ebenen und Bereichen, das heißt Künstler, Designer, Architektinnen und so weiter. Also schon sehr vielfältig, auf der anderen Seite auch auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, es sind Bachelors, Masters, aber auch PhDs und auch in der Weiterbildung. Und das finde ich schon sehr spannend, also den Lehrbegriff, das Lernen auf diese verschiedenen Ebenen und Dimensionen zu beziehen.
Jetzt hab ich ein paar Adressatenkreise rausgehört, also Künstlerinnen, Architektinnen, Designerinnen. Dein Schwerpunkt liegt aber auf der Theorie, also ist es sehr textlastig, was du machst, oder was ist dein Ansatz in der Designtheorie?
Naja, Theorie kann man natürlich auch als, also aus dem Altgriechischen, auch als das Beobachten der Praxis auch sehen und bezeichnen. Und das ist de facto das, was wir machen als Professur. Das heißt, wir machen eine Theorie der Praxis, also schauen uns wirklich praktische Dimensionen des Designs an. Und das können dann natürlich Begriffe sein, Methoden, Kontexte, aber auch wirklich Handlungen und Akteure und Netzwerke und so weiter. Und das in der Theorie besser zu verstehen, zu verorten, das ist für uns eine zeitgemäße Theorie der Praxis, also keine Praxis der Theorie. Mhm. Und damit sind wir auch sehr nahe an gewissen Diskursen eigentlich dran.
Also eine Theorie der Praxis, das finde ich interessant, weil wir in der Medienwissenschaft ja eine Praxis der Theorie betreiben, also auch immer wieder und auch auf die reflektieren, also die Schreibwerkzeuge und so weiter, die bei der verbal-schriftlichen Artikulationsform, die wir gemeinhin, also an die denken wir als erstes, wenn wir sagen Theorie, dann denken wir eigentlich immer an das verbal-schriftliche oder verbal-mündliche. Aber ihr habt andere Artikulationsformen der Theorie, habe ich das richtig verstanden?
Ja, und natürlich, weil Design auch ein Material ist, das natürlich sehr schnelllebig, sehr interkulturell, interdisziplinär ist, und sich dann wirklich diese Materialismen des Designs auch näher anzuschauen und auch aus dem Material, aus der Praxis Theoriebildung heraus zu betreiben, also der Werkzeugbegriff in der Praxis, der Akteursbegriff in der Praxis, auch der Methodenbegriff in der Praxis, der ist sehr, sehr spannend, wenn man den eben aus dieser Direktperspektive ableitet oder auch näher beforscht und untersucht.
Material aus Material der Praxis?
Also Praxis erläutern? Als Material?
Praxis als Material, ja, erläutern mal bitte.
Und das ernst zu nehmen, also wenn Designpraxis stattfindet, unterschiedliche Akteurschaften, Handlungsfelder, Denkmodelle, mehr oder weniger sich genau anzuschauen, in die Praxis zu gehen, also eigentlich in situ Research zu machen oder Embedded Research, wie auch immer man das bezeichnen mag. Und da gibt es sehr, sehr viel zu holen und auch sehr viel nachzuholen und auch sehr viel nachzuverstehen. Weil die Praxis bleibt ja nicht stehen, weil die Theorie stehen bleibt, sondern die Theorie muss eher den Anspruch haben, bei der Praxis zu sein, ohne sich der Praxis zu unterwerfen, aber dann doch einen eigenständigen Beitrag zu leisten. Und das funktioniert, glaube ich, in so einem Feld wie Design, was ja auch schwer einzugrenzen ist, funktioniert das doch irgendwie ganz gut und ist auch in der Lehre sehr, sehr spannend. Also keine reine Theorie zu machen, sondern wirklich eine Theorie der Praxis und das in die Lehre dann stärker und verstärkt einzubringen.
In situ, wo geht ihr dahin?
Naja, in Labore, in Werkstätten, auf die Baustelle, in den Keller, in die Bahnhofskneipe, an das Zeichenbrett. Also dort, wo Design tatsächlich entsteht, an den unterschiedlichen Orten. Oder in deinem Skript stand ja auch Räume. Oder gibt es einen Unterschied zwischen Topos, also dem spezifischen Ort, oder der Topologie, also den Relationen, die an einem Ort als Dimension entstehen. Also es ist eigentlich ein topologisches Vorgehen, wo wir einfach versuchen, Designhandlungen, Designbeziehungen, Designnetzwerke aufzuspüren und dann wirklich in situ am jeweiligen Ort zu untersuchen, Gespräche zu führen, Reflexionen, Phänomene, eigene Dinge anzureizen und auch selber Aktionen durchzuführen. Und damit kommt man in der Theorie, also jedenfalls, wenn der Anspruch ist, neue Begriffe herauszubilden, methodisch sich zu innovieren oder auch neue Kontextualisierung vorzunehmen, dann kommt man, glaube ich, mit diesem In-Situ-Denken doch weit oder kann auf jeden Fall zusätzliche Perspektiven eröffnen.
Also ihr geht zum Beispiel jetzt in eine Bahnhofskneipe, vielleicht ist das jetzt einfach besonders lustig, also aber an der Stelle, dass man sagt, man geht als eine Universität in eine Bahnhofskneipe, du kannst auch ein anderes Beispiel nehmen. Und was macht ihr dann da?
Ja, dann kann man erstmal die Praxis beobachten, also wo fallen dann gestalterische Entscheidungen?
Ja.
Und wir kennen ja von Lucius Burkhardt Design ist unsichtbar, dieses durchaus einschlägige Werk. Und da werden ja auch in so einer Bahnhofskneipe am Abend beim Gespräch, werden ja auch Entscheidungen getroffen, die designrelevant sind, ob das Busfahrpläne sind, Tagesordnungen für den nächsten Tag, ob da nochmal über Projekte entschieden wird oder ob man auch, gewisse Handlungsformen damit initialisiert. Das sind ja alles schon gestalterische Designentscheidungen. Das kann man da exzellent beobachten. Oder auch wenn Studierende zum Beispiel in der Kneipe abends zusammensitzen und ja auch über die Projekte reflektieren, dann sind es ja vorgelagerte Meta-Design-Diskussionen und auch Meta-Design-Entscheidungen. Und darauf kommt es an, also auf diese Meta- und Para-Ebenen auch in Design zu gehen. Also was ist vorgelagert, was ist nachgelagert? Und mehr oder weniger dieses stark eingegrenzte Design ist ein Objekt, Design ist ein abgegrenztes Handlungsfeld, dass man das ein Stück weit überwindet und wirklich auf parametrische oder Metaebenen geht und das auch interkulturell, interdisziplinär stärker durchdringt. Und das ist mit in situ, also direkt dorthin gehen, wo es, ja, um das ein bisschen politisch auszudrücken, wo es schmutzig ist, wo es stinkt, wo es gemacht wird, das ist, glaube ich, für die Theorie inspirierend und ist natürlich auch eine Verpflichtung, ein bisschen aus dem akademischen Elfenbeinturm herauszugehen. Und auf der anderen Seite, es macht natürlich enorm viel Spaß, muss man sagen. Das inspiriert auf eine ganz andere Art und Weise. Wenn du dort bist, wo Design tatsächlich emotional, interaktiv, vorgelagert, wie auch immer entschieden und diskutiert wird.
Was ist der Unterschied zwischen vorgelagert und nachgelagert?
Naja, du kannst ja schon mal die grundsätzliche Unterscheidung ziehen, das Gemachtwerden des Designs. Also wie entsteht Gestaltung? Was ist die ganze Genese?
Das vorgelagert
und bezieht natürlich dann auch das Ergebnis mit ein. Mhm. Aber dann gibt es eine zweite Sequenz und das ist das Gemachtsein. Mhm. Und diese Unterscheidung zwischen Gemachtwerden und Gemachtsein ist für uns sehr, sehr wichtig, denn oft wird Design aus dem Gemachtsein diskutiert. Das ist das Objekt, das ist die Ästhetik, das ist die Dienstleistung. Das ist die Schnittstelle. Aber wir können ja auch vorgelagert Design diskutieren. Das heißt, wie entstehen überhaupt die Dinge? Entwurflich, kulturell und eben in situ. Also wichtiger ist für uns das Gemachtwerden im Vergleich zum Gemachtsein.
Das heißt, das Gemachtwerden, das Nachgelagerte ist eigentlich ein ständiger Prozess der Anpassung. Also diese Bahnhofskneipe wird dann benutzt und in der Benutzung kriegt sie wieder eine neue Design, also eine eigene Form oder sowas. Design ist mehr oder weniger auch ein Prozess dann, den ihr da beobachtet und das Gemachtsein, kann man so, das ist die Brauereiausstattung oder irgend sowas in der Art und Weise. Jetzt hast du gerade was Interessantes gesagt, wo das schon mitgedacht ist, also wo das Nachgelagerte mitgedacht ist, weil die Brauereiausstattung schon das Wissen haben muss in der Werkstatt über die Bahnhofskneipe und ihr Leben.
Exakt. Mhm. Und somit, glaube ich, kann man das total spannend und innovativ verbinden und kann auch wirklich über grundständige, einschlägige Designkategorien oder über kategoriale Zuordnungen ein Stück weit auch hinausgehen. Und das ist ja auch im Design wichtig. Also Design übersetzt Entwurf. Es ist nicht nur Zeichnen, es ist Denken, es ist sich inspirieren lassen und damit kommst du auch aus dieser allzu statischen Design, ist ein Objekt, ist eine Kategorie, ist ein abgeschlossener Handlungsvorgang, kommst du natürlich damit auch darüber hinaus.
Ja. Design ist unsichtbar, Kunst ist sichtbar?
Ja, also so glaube ich, so gegensätzlich würde ich es nicht sagen. Ich glaube, da gibt es viele Spielarten und Spielfelder. Wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir in diesen ja, in diesen Zeiten, wo auch sehr politisch und kulturell ja. Gegensätze aufgebaut werden und auch in Dualismen gedacht werden, ja. dass wir genau diesen Fehler auch nicht in unsere akademischen Diskussionen hineinbringen. Ich glaube, es gibt kein Entweder-Oder, es gibt Super. Viel unentschiedene Jeins ja. und alles zulassen und alles mitdenken. Ich glaube, damit kommen wir weiter.
Finde ich gerade total interessant. Also ich denke auch jetzt schon längere Zeit im Hinterkopf an die Lehre, aber will da noch ein bisschen weitermachen, um dann so ein bisschen das Gesammelte vielleicht auch zu überführen. Design, also was ihr macht, Designtheorie ist, verstehe ich jetzt so, es ist mehr oder weniger alles gemacht, nichts ist von sich aus da, nichts ist selbstverständlich, der Busfahrplan, auf den ich gucke und so weiter, das ist so, darum habe ich gemeint, das wäre so, ich gehe da hin, ich will wissen, wann der, und die Form, in der mir der Busfahrplan erscheint, ist dann, fügt mich in dieses ganze Verkehrsnetz ganz gut ein, ich kann dann mit der Uhr und so weiter, also alles ist erstmal so geformt, dass ich sehen kann, wann der Bus wo fährt, und dann kann ich das noch vergleichen mit meiner Uhr und die hat wieder ein Design, also eine Erscheinungsform, die von jemandem gemacht worden ist, in Hinsicht darauf, dass sie zu den Plänen passen kann und so weiter. Es ist ein riesiges Kommunikations-, also ein Ökosystem, was da mehr oder weniger gut funktioniert. Jetzt könnte ein Künstler daherkommen oder eine Künstlerin und den Busfahrplan zu klein machen oder runterhängen, im Boden einlassen und so weiter, und dann fällt auf einmal auf, dass da irgendwie in dem Ökosystem das nicht mehr so fließt, sagen wir so, und man muss neue Bewegungen machen, neue Kräfte in Gang bringen und so weiter und so weiter, wo man ja dann auch wieder sagen kann, und das, da könnte ich jetzt sagen, ah, das ist ja dann auch der Übergang, und dann verstehe ich auch, also Kunst und Design können da miteinander einhergehen. Hoppla, ich schreibe immer was auf, deswegen fällt der Stift runter. Dass sie bestimmte Kräfte realisieren und die einen eben wie die anderen, und in dem Moment, wo wir barrierefrei werden und so weiter, denken wir neue Kraftverhältnisse mit rein und wieder ist das Design auf dem Weg. Lehre ist ja auch ein Gestaltungsprozess.
Absolut.
Wie ist das? Ist Design in der Lehre sichtbar? Ist Design in der Lehre unsichtbar? Wie ist deine Erfahrung?
Also rein fachlich gesprochen sowieso. Also Design hat sehr viel mit Gestaltung von Prozessen, von Interaktionen, auch von Atmosphären zu tun. Und das ist natürlich in der Lehre sehr einschlägig. Abgesehen davon, es gibt ja Pedagogical Design, wir haben Transformationsdesign, was ja viele Aspekte auch für die Lehre hat. Mhm. Wir haben ja auch Design Thinking. Also es gibt ja auch wirklich aus dem Design heraus Unterkategorien, Unterdisziplinierungen, um das wirklich stärker in pädagogische, transformative oder didaktische Settings zu überführen. Ja. Das ist, glaube ich, die eine Sicht. Aber die andere Sicht ist wirklich Design als ein Gemachtwerden von Prozessen, von Kräftefeldern, von Ideologien. Aha. Also das heißt, wir haben auch im Design, ob du jetzt diese Unterfelder hast und Kategorien Design ist glaube ich per se sehr anschlussfähig an Lehre, Lernen, neue Formate, Begegnungen und so weiter. Also ich denke, da gibt es einen fachlichen Match, der ist per Definition vorhanden. Mhm. Und deswegen glaube ich, funktioniert es auch mit Studierenden relativ gut. Deswegen ist Design auch so ein offenes Feld, in dem sich auch viele finden und positionieren, weil eben der Designbegriff offen ist. Er ist vielfältig und damit natürlich auch unterschiedlich anschlussfähig. Und das ist natürlich für die Lehre eine sehr wichtige Bedingung oder Grundbedingung.
Kannst du das ein bisschen ausführen, welche Prozesse, welche Kräftefelder und so weiter, in welcher Art und Weise, also ein bisschen konkreter, deiner Erfahrung nach, in der Gestaltung von Lehre, wie genau sieht das aus, wie habe ich mir das vorzustellen? Denn es gibt ja viele Leute, die fangen gerade an zu lehren und so weiter, haben großes Interesse daran, wie macht man das? Jetzt erfahren wir, da muss ich was gestalten, was und wie und so weiter.
Ja, ich gebe dir mal zwei Beispiele. Also das eine ist vielleicht Human-Centered Design. Das ist ein Paradigma im Design, das seit den 80er Jahren alles durchdringt. Also das heißt, wir gehen auf die Bedürfnisse des Menschen, der Akteure ein und richten dann auf diese Bedürfnisse das Design, also ein Prozess, ein Objekt, eine Dienstleistung, was auch immer aus. Das heißt, am Anfang eines Designprozesses besteht erstmal das Bedürfnis. Das muss analysiert, verstanden und eingebettet werden.
Okay, super.
Das ist die Grundbedingung für Gestaltung. Und wenn wir das auf die Lehre übertragen, können wir halt genau das Gleiche sagen. Also was sind denn die Bedürfnisse der Studierenden?
Aha,
was sind ihre Ansprüche? Und sollte das nicht am Anfang einer Konzeption, einer Lehrveranstaltung, eines didaktischen Modells, eines gewissen Settings stehen? Also Human-Centered Design könnte man auch als Human-Centered Teaching bezeichnen. Das heißt, da gibt es eine unmittelbare Anschluss oder eine Verbindung mehr oder weniger. Und das machen wir tatsächlich, wir fragen uns schon jedes Semester, passt das noch für die Studierenden, machen wir das neu und was ist der, die Studierende, was wollen die, was brauchen die und was sind diese Future Skills oder Kompetenzen. Das heißt, wir gehen immer vom Bedürfnis vom Menschen aus. Also das ist Human-Centered Design, das lässt sich sehr, sehr gut machen. Mhm. Und Design Thinking ist vielleicht nochmal eine zweite Kategorie, ist ja auch ein bisschen ausgetreten, das Thema, aber funktioniert nach wie vor total gut, dass du in einem Designprozess nicht nur am Anfang mögliche Akteure mitnimmst, sondern im gesamten Prozess alle Akteure mitnimmst. Und dass dieser Prozess deswegen auch ergebnisoffen sein muss, weil du weißt nicht, wie diese teilnehmenden Akteure, Akteurinnen auf diesen Prozess reagieren, wie sie ihn verändert. Das heißt, gewisse Lehrveranstaltungen werden auch wirklich Design Thinking-mäßig konzipiert, indem wir sagen, ja, wir analysieren natürlich schon am Anfang, was notwendig ist, aber wir lassen den Lehrprozess ein Stück weit offen laufen, also typisches Seminar- oder Forschungsseminarformat, wo wir gewisse Vorgaben machen, aber gewisse Vorgaben eben nicht machen, damit die Studierenden diesen Lehrprozess auch selber mitprägen können, durch eigene Installationen, Diskussionen, Mappings und so weiter. Das klingt ein bisschen tradiert, weil eigentlich ist das auch Lehrhandwerk, ganz klassisch. Wir lassen Diskussion offen. Die Lehre prägt sich aus der Lehre heraus. Aber das sind so typische Anschlussfelder. Also Human-Centered Design, Design Thinking, gibt auch noch ein paar andere Paradigmen. Aber das lässt sich sehr, sehr gut in so eine moderne, postmoderne Lehrkonzeption eigentlich einpflegen.
Also das sind klassische Formate, die aber in eine moderne, postmoderne Lehrkonzeption überführt werden können. Habe ich dich jetzt gerade richtig verstanden?
Ja, absolut. Also das sind eigentlich postmoderne Denkansätze im Design aus den 80er Jahren. Wie kann man Entwicklungsprozesse im Design kollaborativ, partizipativ, menschzentriert durchführen?
Ja.
Und lassen sich jetzt diese Designparadigmen aus den 80er Jahren jetzt auf heutige moderne Lehrkonzeptionen übertragen? Und lässt sich Lehre auch mit diesen Beteiligungs-, Verständnismodellen, Achtsamkeitsmodellen neu konzipieren. Das heißt, die 80er Jahre kommen irgendwie bei uns drei, vier Jahrzehnte zurück und an in der Lehre.
Ja.
Aber wir empfinden das als hochwirksam und auch auf gewisse Art und Weise effektiv sogar.
Ja.
Weil mit einer höheren Beteiligung ist es klar, dass Intensität steigt, Lehr-Lernerfolg steigt, wir bekommen gutes Feedback. Das heißt, es hat auch wirklich eine Effektivitäts- und sogar eine Effizienzkomponente.
Wie messt ihr das? Ist das messbar auf eine Art?
Ja, ich glaube, also quantitativ ist es beschränkt messbar. Ich denke eher qualitativ.
Ja.
Natürlich machen wir Lehrevaluationen. Wir wissen aber auch, dass so mancher Bogen nicht passt auf das Format. Jedenfalls nicht für die Bahnhofskneipe in situ. Aber wir bekommen sehr, sehr gutes Feedback auch nach Prüfungen, die auch vielleicht auch schwierig waren.
Ja.
Dass Leute sich bedanken, dass wir sie inspiriert haben, sie mitgenommen haben. Bei manchen Prüfungen teilen wir noch Gummibärchen aus, um die Leute nicht überzunähren, sondern aber wirklich symbolisch zu zeigen, wir sind bei ihnen, wir begleiten sie.
Aha.
Und das bekommen wir als qualitatives Feedback sehr, sehr oft mit und freuen uns natürlich dann sehr.
Wir sind bei ihnen. Also es hat was mit Gegenwart zu tun, Nähe, Dasein und sowas in der Richtung. Finde ich interessant, kommen wir immer wieder drauf. Ich habe mich in einer Folge tatsächlich, bin auch schon drauf angesprochen worden, sehr kritisch über Evaluation geäußert. Ich bin da sehr skeptisch über Evaluation und deren Zeit, also Zeitverhältnis zu, wann bewerte ich eigentlich, wie das gelaufen ist und so weiter und so weiter. Gleichzeitig bin ich da natürlich, also würde mich mal sehr, also oder bin ich sehr offen, Evaluation lehne ich gar nicht ganz grundsätzlich ab, aber ich finde es interessant, darüber nachzudenken. Manche Evaluationsbögen sind und sie sind ja auch dauernd alle in Bewegung, aber tatsächlich habe ich ja auch gerade gefragt, woran merke ich, ob die Lehre gut designt ist, so habe ich so nicht formuliert, aber jetzt könnte man es ja so sagen. Woran merkt man das oder woran merkt man das nicht? Wo gibt es Momente des Scheiterns, also das Design, das scheitert? Wie könnte man das beschreiben, wenn man sagt, oh, da, das stelle ich jetzt fest, hier scheitert Design?
Ja.
Gibt es so ein Beispiel für?
Ja, absolut. Also indem natürlich auch gewisse Diskurse in der Lehre vielleicht überkomplex sind, auch zu verkopft dargestellt werden. Aha. Gibt, glaube ich, auch für unsere Disziplin, Simon, also dass wir auch Sachen zugänglich machen müssen.
Ja.
Und wir erzählen immer dieses doppelte Erfolgs-, aber auch Scheitern-Erlebnis, wenn wir dann Deleuze die Falte erklären, den jungen Studierenden, 1988, das erste Mal erschienen, dann drei Jahre später auf Englisch übersetzt. Und diese Theorie des Kontinuierlichen, des Gefalteten ist ja doch sehr komplex. Und wir nehmen immer ein Blatt Papier und zerknüllen es dann vor den Studierenden, um zu sehen, aha, die Faltung ist ein kontinuierliches Prinzip. Eine Falte kann auch in diesem Blatt Papier immer unterschiedlich sein. Es geht aber nicht um die Falte, die im Papier ist, sondern wie diese Falte entsteht. Also typisches Prozess-Kontinuierlichkeitsdenken. Mhm. Und das kommt total gut an. Dann zerknüllen alle Studierenden das Stück Papier und sind dann ein kleiner Deleuzianer geworden in dem Moment. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein komplettes Scheitern. Wir können Deleuze nicht auf dem Blatt Papier erklären und verkürzen natürlich gnadenlos diese fantastischen Theorienansätze dieser Zeit. Also ich würde sagen, ein Gelingen ist auch immer ein Scheitern und ein Scheitern ist auch immer Gelingen. Ich glaube, man muss es wirklich dialektisch sehen und nicht dual.
Also das finde ich tatsächlich interessant, diese Dialektik von Scheitern und Gelingen. Also gerade beim Transformative Design ist es ja ein Veränderungsprozess und in dem, sagen wir mal, es wird immer was aufgegeben auf Kosten von und umgekehrt. Und da könnte man also Vorgänge des Scheiterns und des Gelingens verteilen. Also der wie beim Laufen, also der Schritt, den ich gerade gemacht habe, der wird aufgegeben, der scheitert letztlich hinsichtlich des, wenn man so will. Und da merkt man, dass wir eigentlich im Scheitern und Gelingen Bewertungseinträge vornehmen. Das ist das, was wir eigentlich da tun. Und dann könnte man das auf einer höheren Ebene eben in unterschiedliche Kräfteverhältnisse, die man dann beschreiben kann. Und so könnte man zurückkommen auf den etwas zu hoch angebrachten Busfahrplan oder sowas, wo man jetzt gar nicht sagt, der hängt gar nicht richtig, sondern er hängt eben an einer Stelle, in dem sich andere Prozesse realisieren müssen, um eben in dem Ökosystem zurechtzukommen als in anderen. Vielleicht ist er für Leute gemacht, die größer sind und so weiter und so weiter. Das finde ich natürlich sehr interessant, weil das für die Lehre ja bedeutet, da wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Also beim Busfahrplan ist verhältnismäßig leicht, da sind die Parameter relativ leicht zu bestimmen. Bei der Lehre, ich komme immer wieder dahin, also in vielen Gesprächen halt, ja, Persönlichkeit und die Leute sollen sich entwickeln, sollen Interesse und so weiter. Wir haben es ja aber auch mit Fächern zu tun, wir haben es ja auch mit Disziplinen zu tun. Und unsere Disziplinen sind ja letztlich auch von tradiertem Wissen geprägt und wir wollen ja auch was Bestimmtes lehren. Wir wollen ja nicht einfach nur so Lehrsettings schaffen, in denen die Leute das, was sie interessiert, besonders interessant profilieren können, sondern, also ich muss auch sagen, mal erstmal bis dahin, bevor ich gleich wieder aufs Interesse komme, wie kann ich was Bestimmtes lehren? Wie gehst du damit um?
Also ich glaube, grundsätzlich ist es schon wichtig, dass man diesen Paradigmenwandel from teaching to learning dann anerkennt. Also das heißt, dass es hier dann durchaus viel stärker auf Kompetenzen statt auf Fertigkeiten und Fähigkeit gehen muss oder dass das Ziel sein muss. Und das schließt ja disziplinäre Verankerungen überhaupt nicht aus. Also was ist denn eine Kompetenz im heutigen Zeitalter? Ja. Natürlich Wissen zu haben, Wissen anzueignen, Wissen zu bewerten, Wissen neu zu generieren und so weiter. Das heißt, ich würde da wirklich weniger davon sprechen, dass es spezifische disziplinäre Inhalte sind, sondern eher spezifische disziplinäre Zugänge, Möglichkeiten des Perspektivwechsels im Disziplinären, im Interdisziplinären und so weiter und sich auch dann selber zu positionieren, um überhaupt diese Wirkmächtigkeit oder überhaupt dieses Empowerment zu empfinden, auch zu haben, diese Intensität. Ja. In meinem Feld kenne ich mich aus und in meinem Feld kann ich auch Grenzen überschreiten. Mhm. Aber es ist immer noch mein Feld und das ist schon wichtig, was du gesagt hattest. Also, dass man sich hier nicht verliert in unterschiedlichen Ansätzen, Kontextualismen meinetwegen, sondern dass man schon sagt, ich habe eine Startbasis, da bin ich und das und davon gehe ich erstmal aus. Aber dass man dann diese Startbasis mehr oder weniger dekonstruiert, versteht, verortet, aber es ist immer noch so eine gemeinsame Startbasis. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, das herzustellen, auch im Design. Ja. Weil du hast ja wirklich unterschiedlichste Studierende aus unterschiedlichen Feldern, unterschiedliche Hintergründe, Bedarfe, Bedürfnisse. Und dieses Gemeinsame in all dem aufgelösten, fragmentarischen herzustellen, das ist natürlich dann schon eine Challenge. Lässt sich aber, glaube ich, ganz gut machen, indem man Themen heraussucht, die für alle möglichst relevant sind. Also wir sprechen von Transformation, wir sprechen von Gemeinschaft, wir sprechen von Wirksamkeit, wir sprechen auch meinetwegen dann auch von Nachhaltigkeit in dieser großen Begriffsfassung. Aber das sind ja gemeinsame Ausgangslagen, um ein eigenes Disziplinärsverständnis aufzubauen. Und wenn das aufgebaut ist, dann kann man das jederzeit hinter sich lassen oder überschreiten oder festigen. Aber ich glaube, es braucht diesen gemeinsamen Schritt.
Ah, jetzt habe ich nicht genau verstanden, was du mit, also was mir jetzt gerade sehr eingeleuchtet ist, dass man irgendwie eine Gemeinschaft bildet. Das heißt also, man findet irgendwas, was sich einigt oder vereinigen kann, womit man dann miteinander sprechen kann. Also so gründet man irgendwie eine Gruppe, und daraus wird wahrscheinlich mehr oder weniger dann auch eine Disziplin eines Tages. Also dass man einfach eine bestimmte Sprache spricht. Ich mache das zum Beispiel immer in der Einführung in wissenschaftliches Arbeiten, wo es darum geht, wie setze ich mein Komma bei der Literaturangabe? Wann mache ich den Doppelpunkt? Wo mache ich das Jahr hin und wo den Verlag, und gebe ich noch die Herausgabe an, die Ausgabe, also erste, zweite Auflage, so heißt die Auflage an oder nicht. Und je nachdem, wie ich das mache, bin ich entweder Germanist oder ich bin Romanist oder ich bin Filmmedienwissenschaftler oder ich orientiere mich nach Hubbard oder nach Frankreich oder nach und so und so und so. Also das heißt, noch bevor ich inhaltlich werde, gründe ich irgendwie auf einer Design-Ebene, also auch eine Erscheinungsweise der Literaturangabe, gründe ich schon und kommuniziere ich schon mit diesen oder jenen und gebe einen Hinweis, ich möchte gerne bei euch mitspielen oder bei euch mitsprechen. Ich schreibe jetzt hier gerade was über das Porzellan, möchte aber das gerne im romanistischen Bereich. Also mache ich jetzt gerade nicht, aber
so ein Beispiel. Ja, aber das ist die gemeinsame Basis, die dann entsteht. Und auch das gemeinsame Interesse und auch die gemeinsame Aufgabenstellung. Und wenn das designt ist und gestaltet ist, dann glaube ich, fällt es relativ leicht, dann alle mitzunehmen, aber ihnen wirklich die Freiheitsgrade zu lassen, dann die jeweilige spezifische Disziplinaufgabe, also was erreicht werden soll, dann vielleicht auch mal für sie selber stärker zu definieren oder auch zu finden.
Ja. Und das ist ja wahnsinnig interessant. Also das ist dann also zwischen einer Form und einer Offenheit muss man sich dann bewegen. Du hast es vorhin schon so ähnlich beschrieben, aber das ist dauernd die Herausforderung, dass wir immer wieder sichere Räume herstellen müssen, in denen sich dann alle frei bewegen können. Aber die Räume sind klar.
Aber es ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und so ist auch ein Prozess. Und warum sollten wir in dem akademischen Setting davon ausgenommen sein? Also wir reden ja wirklich über politische Mehrheiten, aber zugleich über einzelne Minderheiten oder Gruppen, die genauso beachtet werden müssen. Wir sprechen von der Moderne, die von Einheitlichkeit Masse lebt, von diesen Begriffen, aber zugleich von der Postmoderne, von hochindividualisierten gesellschaftlichen Bewegungen oder Gruppen meinetwegen. Und es gibt auch in jedem Standard gibt es Nicht-Standard. In jedem Nicht-Standard gibt es einen Standard. Also warum sind wir davon ausgenommen, diese Pole nicht miteinander zu verhandeln? Und das ist, glaube ich, genau auch in der Lehre der Fall. Das heißt, wir müssen diese gemeinsamen Ebenen anbieten, auf der einen Seite, also die Moderne, und auf der anderen Seite müssen wir diese postmodernen, hoch aufgelösten, fragmentarischen, auch widersprüchlichen Zugänge jederzeit zulassen. Das heißt, wir handeln das aus, was im gesellschaftlichen Kontext auch tatsächlich stattfindet.
Das klingt jetzt eigentlich fast wie eine Sozialwissenschaft, aber das seid ihr eigentlich gar nicht.
Nee, wir machen das natürlich viel angewandt, aber wir merken das schon. Also auch die Studierenden sind nicht einheitlich organisiert und haben auch keine einheitliche Position zu allen Dingen und sind auch nicht einheitlich, was den kulturellen Werdegang oder auch mit dem beruflichen Werdegang angeht. Ja. Also dieses hochheterogene Feld ist genau das Spannende, genau die Herausforderung. Ja. Und das aber wirklich mit gewissen Maßstäben, Gemeinsamkeiten zu verbinden, ja eben, das ist der Aushandlungsprozess, der auf uns unter anderem zurückfällt.
Ja, das Format, über das wir jetzt gerade sehr viel gesprochen haben, ist das Seminar. Würde ich so bezeichnen. Was für ein Design hat die Vorlesung? Was würdest du als Designtheoretiker zur Vorlesung sagen?
Oh ja, also da muss ich die Karten offenlegen. Also die Vorlesung bei uns ist durchaus tradiert, muss man sagen. Ist eine klassische Vorlesung. Wir bieten zwei Vorlesungsreihen an. Einmal eine Einführung in die Theorie des Design, auch in die Geschichte des Design. Und auf der anderen Seite machen wir auch nochmal eine Vorlesung über digitale Kulturen in Design, Architektur, Medien und auch Kunst.
Ah ja, klasse.
Und es sind sehr klassische Vorlesungen. Also da geht es wirklich um Frontalunterricht, geht um unglaublich viele Bilder, Slides, Bildunterschriften, Zwischenbemerkungen. Und dann rattern wir das so runter.
Ja.
Und dann gibt es auch Übungen dazu, wo man diskutieren kann. Da wird nochmal Literatur vorgestellt. Da versucht man, dieses Wissen zu verdichten.
Ja.
Und damit versucht man, die Studierenden, ja, da versucht man so einen grundständigen Wissensbestand aufzubauen und zumindest die Studierenden in gewisse Themen einzuführen.
Ja.
Aber es ist eine Vorlesung, die ist natürlich didaktisch beschränkt, aber sie ist teilweise auch notwendig.
Nein, das habe ich nicht gemeint. Also ich will hier nicht falsch verstanden werden. Die Vorlesung hat ein eigenes Design, hat eine eigene Methode und hat eigene Prozesse, eigene Kräftefelder und so weiter und so weiter. Ich finde die Vorlesungen hochinteressant und eigentlich hat immer so eine Schlagseite in letzter Zeit. Ich würde eigentlich, also in der Vorlesung scheitern Dinge, die im Seminar gelingen, im Seminar scheitern Dinge, die in der Vorlesung gelingen. Deswegen interessiert mich eigentlich, finde ich jetzt toll, mit dem Designtheoretiker über die Vorlesung, was für ein Design, also welche Kräfte und Prozesse und Methoden und so weiter, realisiert die Vorlesung in Hinsicht auf, wir bewerten das jetzt mal nicht, sondern wir analysieren es.
Ja, nee, also sie versucht wirklich diesen grundständigen Aufbau zu leisten und ist auch deswegen grundständig gestaltet. Mhm. Also gewisse Werkzeuge und Prozesse haben auch ihre Berechtigung, auch nach den paar hundert Jahren. Mhm. Auf der anderen Seite ist es auch wirksam. Also wir bekommen auch sehr gutes Feedback auf die klassischen Vorlesungen.
Ja.
Und es ist spannend, diese Vorlesungen sind bunter, durchmischt also manches Seminar.
Ja.
Interessant. Weil dann auch viele Leute einfach sagen, hey, die Hürde ist so gering, da setze ich mich mal mit rein, da ich höre mir das mal an im Semester, im nächsten Semester entscheide ich mich. Also die Schwelle, da teilzunehmen und sich auf andere Diskurse einzulassen, die ist in so mancher Vorlesung, die wir halten, viel, viel geringer als ein Forschungsseminar oder ein Lektüreseminar. Also es hat auch dann wiederum was Innovatives, ehrlich gesagt.
Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, den habe ich so noch gar nicht bedacht, obwohl ich ihn selber erlebt habe. Ich habe in meinem Studium, bin ich in eine Musikgeschichte-Vorlesung gegangen. In das Seminar wäre ich niemals gegangen. Ich habe mit Musik überhaupt nichts am Hut. Und da hätte ich ja Angst gehabt, dass jemand zu mir sagt, willst du auch ein Referat halten oder sowas? Wenn du hier mitmachen willst, dann musst du. Aber in die Vorlesung konnte ich gehen und das hat was wie fast wie eine Kirche oder so. Man kann einfach, egal wo man ist, wenn Gottesdienst ist, geht man rein. Das haben wir früher in der, habe ich mal in meinen Seminaren gemacht, wenn wir Exkursionen gemacht haben, dann waren wir mal über Sonntag wohnen, haben wir gesagt, am Sonntag gehen wir alle in Gottesdienst und haben dann sozusagen medienkulturwissenschaftlich dieses Format, dass es da ist ein Ereignis und wir dürfen da einfach rein in irgendeinem Dorf und die Leute lassen uns teilhaben und keiner muss mit uns sprechen. Und die Vorlesung hat eine ähnliche Offenheit, also man geht da rein, finde ich einen ganz interessanten Aspekt, dass sie da inklusiv eigentlich
wirksam ist. Absolut, ist natürlich auch eine Designfrage, also das heißt, das ist eine thematische Frage, ist auch eine Frage der Ankündigung, der Betitelung, welche Fragen gestellt werden, was die Übungssequenzen ausmachen, aber sie hat was unglaublich Inklusives, wie du sagst. Mhm. Und glaube ich, tut auch dem Ort hier gut, weil wir wirklich disziplinübergreifend ja oftmals diskutieren und auch so ausgerichtet sind. Mhm. Und das ist eigentlich ein spannender Konflikt, also ein tradiertes Format, das aber heute in der heutigen Zeit an diesem Ort fast ein innovatives Potenzial auch mitunter hat.
Das sehe ich auch und ich glaube, man sollte eben, und deswegen finde ich das interessant, das von der Design-Theorie herzunehmen und nicht nur eine pädagogische Wertedebatte zu führen. Einfach zu sagen, wir analysieren dieses Format hinsichtlich der Kräfte und Möglichkeiten und Räume, die es öffnet und schließt oder öffnet und schließt und organisiert und möglich macht und so weiter. Wo dann die Vorlesung einfach in einer besonderen Weise ein eigenes Profil hat, neben dem Seminar und anderen Formen des Unterrichtens und die man dann vergleichen kann hinsichtlich der, sagen wir mal, der Potenzial des Gelingen oder Scheiterns, die jeweils sich anders realisieren, die andere Prozesse, andere Kräftefelder herstellen und wir haben dann die Möglichkeit, sie zu nutzen und dann können sie innovativ werden. Aber eigentlich ist es, ich meine, das Innovative ist dann dran, dass man das Potenzial nutzt und innovativ ist vielleicht, dass sie dann eine eigene Gegenwärtigkeit entwickeln können, eben heutzutage und sie eben dann nicht alt sind, denn alt ist ja nur das, was man nicht für heute revitalisiert. Also im Grunde kann man die ältesten Sachen für heute nutzen und ich glaube auch, das ist auch das, was das Lesen betrifft. Also ich bin zum Beispiel gegenüber der Praxis des Lesens aus einem Buch skeptisch geworden, dass man sein ganzes Wissen aus Büchern gewinnt. Ganz merkwürdig, ich bin ein Mensch, der unheimlich viele Bücher hat und wahnsinnig gerne Bücher hat und haben auch immer alle auf allen Exkursionen gelacht, weil ich immer überall nochmal Bücher kaufe und so weiter. Das heißt also an der Stelle, aber ich werde immer skeptischer, dem klassischen aus Papier, dem blätternden, linearen Buch gegenüber, weil mich anfangen andere Artikulationsformen zu interessieren und insbesondere eben auch designtheoretisch würde mich das auch interessieren, welche Artikulationsformen es eben noch alle gibt, die Praktiken der Theorie.
Ja, das ist wichtig, was du sagst, Simon, weil ich glaube, es gibt schon unterschiedliche mediale Verhältnisse auch, also im Bereich der Designtheorie und auch das Verstehens von Dingen. Und natürlich kann das ein Text sein und natürlich kann das auch das geschriebene Wort sein, also eine gewisse Terminologie, die alles bestimmt und alles auflöst. Das kann natürlich sein, das sollte man nicht ausschließen. Im Gegenteil, das kann man auch kultivieren und fördern.
Ja, absolut.
Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Design auch durch unterschiedliche Medien eben bestimmt wird. Das ist das Modell, das ist das Diagramm, das ist die Narration, das ist die Installation, das ist die Materialität. Ja. Das kann auch ein Prototyp sein, das kann auch ja, eine Innenausstattung zu einer Wohnung sein. Das sind auch Materialismen oder Medien der Designtheorie. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das auch nicht ganz vergisst, sondern im Gegenteil auch fördert. Also wir haben diese Multidimensionalität, Multimedialität auch in der Designtheorie und versuchen das auch wirklich ernst zu nehmen und zu durchdringen. Also es kann natürlich sein, dass wir einen Kurztext von Wittgenstein lesen oder von Semper mal von 1860 uns was über Stofflichkeit anschauen.
Ja.
Total gut.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es schön, das dann zu kombinieren mit tatsächlichen Materialismen. Mal ein Prototyp, der gescheitert ist, in diese Kneipe zu gehen. Also wirklich Medialität ernst zu nehmen und Multidimensionalität der Medialität, so wie wir es kennen, hinzuzufügen. Und das können dann auch 4, 5, 6, 7, 8 Dimensionen sein, naturwissenschaftlich. Also ein Geruch, ein Geräusch, das sind ja auch Dimensionen eines gestalterischen Prozesses.
Genau.
Mhm. Also Stichwort nochmal gemacht werden. Und das sich zu vergegenwärtigen, ist, glaube ich, auch für die Studierenden sehr, sehr wichtig. Und das auch wirklich anzugehen und noch aktiv zu diskutieren.
Also Narration ist auch eine Form, habe ich jetzt mal hier noch notiert, was ich hochinteressant finde hinsichtlich der, also als Filmwissenschaftler, wo ich ja mein Kerngeschäft betreibe in der Regel, da ist ja bei uns immer die Narration das Ziel der Form, also so wird es meistens gewendet, das sehe ich schon lange nicht mehr so. Die Geschichte selbst gibt den Dingen und den Prozessen und den Kräfteverläufen ihre Form, weil sie treibt an, sie öffnet, sie regt Interesse, zieht, schiebt und so weiter und so weiter. Haben wir es in der Lehre nicht auch damit zu tun, dass wir Geschichten erzählen, dass wir erzählerische Aspekte mit dabei haben? Hast du da auch Erfahrung in der Lehre? Also ich muss zugeben, ich habe sie. Ich erzähle, also ich habe auch Narrative in meiner Lehre. Ja.
Oh, ich finde es unglaublich spannend, was du sagst, weil seit Lyotard ist ja das Ende der großen Erzählungen, der großen Versprechungen angebrochen.
Ja, ja.
Seit den 70er Jahren und wir versuchen ja schon die Studierenden darauf zu trainieren oder auch anzureizen und auch hinzuführen, dass diese großen Erzählungen in der heutigen sehr schnelllebigen, fragilen und paradoxen Zeit, also dass deren Wert jedenfalls nicht gestiegen ist.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist es genau das, was du sagst. Es gibt dann doch einen Bedarf trotzdem an diesen Geschichten, an diesen Begriffen und auch an diesen Ästhetiken der Narration.
Ja, genau.
Also wir können viel auflösen, aber auf der anderen Seite fallen wir wieder auf gewisse Grundmuster, Grundbedarfe und sagen wir Grundschnittstellen zurück. Für die ist vielleicht das der Begriff der Narration wichtig. Für uns ist die Ästhetik.
Ja.
Also das heißt, die Dinge haben eine Wahrnehmungsdimension, eine Dimensionalität und die kann man nicht wegnehmen. Also gute Lehre eröffnet eine gewisse Ästhetik in der Ansprache, in der Durchführung, in den Resultaten, in dem Gefühl.
Ja.
Also das ist nach wie vor wichtig. Wir können auch von Auflösung der großen Ästhetik sprechen, der großen Erzählungen, aber es bleibt trotzdem wichtig und ist da und man kann es nicht wegdividieren. Also ich würde dir zustimmen, was die Narration angeht. Ich würde nur den Ästhetikbegriff noch dazufügen.
Fantastisch. Tatsächlich habe ich mit Beginn meiner Amtszeit von einer Ästhetik der Lehre gesprochen, aber da wusste ich noch gar nicht, was das bedeutet. Aber es ist möglicherweise etwas, was wir entdecken und beschreiben. Und es ist auch teilweise Teil dieses Projekts hier, dass wir anfangen, eine Sprache zu finden für das, was wir tun, auch für das Wissen, was wir haben. Also wir beide sitzen jetzt hier und haben mehr oder weniger eine Lehrerfahrung und fangen an, es zu beschreiben, zu analysieren und dafür Worte zu finden. Und das machen wir hier in diesem Podcast so Gespräch für Gespräch. Aber diese Idee, eine Ästhetik der Lehre zu entwickeln, ich glaube, dass das trägt und dass das auch uns zu was führt. Du hast es gerade ganz schön dargestellt. Die Auflösung der großen Erzählung macht uns mehr oder weniger frei, in die ganzen vielen kleinen Erzählungen zu gehen und ganz, ganz viele Orte zu schaffen, an denen dann aber Lehre stattfinden kann, also im Sinne von auch eine Stätte, einen Ort finden kann, an dem sie dann sich aufführt oder zur Aufführung kommt. In einem sehr frühen Gespräch, ich glaube, es ist sogar eines der ersten, haben wir von dem großen Moment gesprochen. Also da ging es um den Moment, als, das war mit einem Studierenden, der sagte, und dann wollte er Informatik studieren, als er die Schönheit der vollendeten Induktion erlebt hat. Und das war ein ästhetisches Erlebnis. Und dieses Erlebnis hat ihn dann im Grunde zur Informatik geführt. Und das finde ich absolut einleuchtend. Und deswegen, weil das zu Erfahrungen in meiner Lehre passt. Also ich organisiere die ganze Zeit, wie ein Literat oder wie ein Künstler, jetzt würden alle sagen, um Gottes Willen, der spielt ja. Aber oft so meine ich es gar nicht. Ich will das jetzt gar nicht stärker heben, aber ich glaube, wir haben wirklich eine ähnliche Herausforderung. Wir gestalten Erlebnisprozesse.
Und das ist ja das Schöne am Ästhetikbegriff. Also ja. Selbst wenn man diese Kritik eigentlich führen könnte, warum müssen wir uns immer aus anderen Disziplinen Begriffe herausnehmen, herausschneiden, heraustrennen und bei uns neu einfügen und dann neu kontextualisieren? Wäre es auch nicht mal Zeit, dass wir in unserem Feld auch eigene Begriffe finden, eigene Diskursebenen, also fernab von allzu verengten fachlichen Diskussionen, sondern was sind denn eigene Begriffe, Definitionen, die eher aus einem medialen, künstlerischen Verständnis heraus in die Lehre getragen werden können. Aber sei es so, wenn der Ästhetikbegriff mal anzunehmen wäre als Hypothesebegriff,
ja, genau.
Dann ist es schon spannend, weil hinter diesem Begriff verbirgt sich einfach so viel. Ja. Also es geht natürlich um Wahrnehmung, aber es geht natürlich auch um Interaktion. Mhm. Es gibt eine räumliche Ästhetik, es gibt eine soziale Ästhetik, es gibt eine bildhafte Ästhetik, es gibt eine topografische Ästhetik. Also man kann in diesem Ästhetikbegriff kann man sehr viel einfüttern. Und das Schöne ist ja, dass Ästhetik ja nicht leibphänomenologisch konstant gedacht werden muss.
Genau.
Unsere Wahrnehmungsweisen auf Dinge, auf Prozesse, gerade in der Lehre, verändern sich ja im Lehrprozess. Also fluide Ästhetiken, Paraästhetiken, Metaästhetiken.
Ausgezeichnet.
Also das sind schon spannende Erfahrungen. Ich glaube, das teilen die Studierenden mit uns.
Ja.
Wir haben nur noch nicht immer die perfekte Art und Weise gefunden, das mit uns miteinander so zu diskutieren. Also die Begriffsdiskussion, die Begriffsbildung ist schon eine Herausforderung. Aber wenn wir das durch so Hypothesenbegriffe und Diskurse wie den Ästhetik- oder den Narrationsbegriff füllen können, um zu überbrücken, dann wäre damit auch schon viel gewonnen.
Das finde ich interessant, das hast du vorhin schon gesagt, Begriffe bilden. Also das heißt, das ist auch ein Designprozess.
Ja, absolut.
Also. Ja, genau, schön, aber das ist ja, wollte ich nochmal würdigen.
Ja, da gibt es natürlich auch eine eigene Designgeschichte. Also du kannst eine komplette Designgeschichte der Moderne meinetwegen schreiben. Über Begriffsbildungen, also wie sich Design bezeichnet, wie Prozesse bezeichnet werden, wie Akteure begrifflich gefasst werden, da kann man eine eigene Designgeschichte schreiben. Also die Begriffsbildung ist wirklich eine eigene Disziplin in der Disziplin.
Du hast vorhin Deleuze erwähnt, darum dürfe ich jetzt vielleicht auch nochmal Deleuze erwähnen, der ja sagt, die Praxis der Philosophie besteht in der Schaffung von Begriffen und in der Bildung von Begriffen. Das ist eigentlich die Aufgabe und das ist auch das, was Philosophie tut. Also das ist, glaube ich, auch das Besondere, dass er Philosophie so tätig auffasst, also auch so konkret tätig. Und er sagt, wir schaffen Begriffe und diese Begriffe müssen funktionieren. Sie müssen für die Fragen funktionieren, mit denen wir umgehen und so weiter. Das ist ja wirklich sehr nah am Design.
Ja, und jetzt halte ich fest, also ist auch begrifflich sehr nahe. Also Design, Designio zeichnen aus dem Italienischen, aber auch designieren. Also einer Sache Bedeutung, eine Begrifflichkeit verleihen. Das heißt, eigentlich sind wir, wenn man designieren als Hauptbegrifflichkeit, Begrifflichkeiten zuweisen, dann sind wir schon sehr, sehr nahe am ursprünglichen Designbegriff.
Das passt wirklich zu, wenn ich versuche jetzt mich nochmal zu, was mache ich eigentlich, wenn ich in der Lehre bin, dann versuchen wir tatsächlich, wir arbeiten sehr viel verbal, also natürlich in einer geisteswissenschaftlichen Disziplin, dann versuche ich wirklich die richtigen Begriffe herauszuarbeiten im ersten Semester, zweiten Semester und so weiter, sodass die Studierenden anfangen können, die Dinge, die Prozesse, alles, was vorgeht, was sie bewegt, was an Bewegungen, an Verhältnissen, an Kraftverhältnissen und so weiter, dass die Bezeichnungen finden, über die dann eben solche Ökosysteme, wie wir sie vorhin beschrieben haben, realisiert werden können und wir uns bewegen können.
Machst die ganze Zeit Designforschung, Designtheorie.
Ist richtig.
Auf der Diskursebene.
Richtig.
Und ob das dann bezeichnen oder modellieren, also da gibt ja auch nochmal andere Unterbegrifflichkeiten dazu. Aber ich glaube, was das Tätigkeits- und das Verständnis angeht, ist es sehr, sehr spannend und auch eben brückenbildend und übergreifend. Also das von der Designtheorie bis in die Medienwissenschaft, Medienkultur, aber sogar, würde ich sagen, auch in Bauingenieure, in technische Disziplin, naturwissenschaftliche Themenfelder hinein. Ich glaube, das kann man nicht ausschließen. Paul Feierabend, 1924 geboren, gibt ja ein Jubiläum, der hat natürlich dann auch schon sehr viel dazu gesagt, dass natürlich auch dieses künstlerische Bezeichnende auch den technischen Disziplinen natürlich dann, dass es dort auch enthalten ist.
Ja, wirklich, das ist wirklich sehr, sehr schön, weil mir dazu eingefallen ist und da kann man ja jetzt eigentlich sagen, zum Konstruktiven genauso, Was Verbalschriftlichkeit betrifft, habe ich im Moment zumindest gerade immer die Erfahrung gemacht, dass ich sehr gerne Literatur bis hin sogar zu Gedichten lese, lieber lese als Dinge, die von was anderem handeln, weil ich dann der Sprache bei der Arbeit zuschauen kann und also wirklich die Begriffe in ihrem Vorgehen denen folge und andere Prozesse in anderen Verhältnissen realisiere. Also wo ich wirklich bei einer Eigenästhetik der Verbalschriftlichkeit wäre und wo die sich dann eben herauslösen kann aus anderen Textprozessen, die nicht immer verbalschriftlich sein müssen und wo ich dann eben einen erweiterten Textbegriff wieder verstehen kann. Du hast vorhin 80er Jahre gesagt, also 60er Jahre, als der Poststrukturalismus angefangen hat, eben das Performative zu entdecken und auch man dann eben die Textualität erweitert hat. Auch da berühren wir ja auf der Designtheorie dieses übergreifende Gestaltwerden, die Artikulation als ein sehr, sehr weites Feld, was ganz unterschiedliche Materialien, du hast es vorhin Material genannt, oder? Erfassen kann und dann sich gestaltet. Und auch wenn man nochmal Deleuze, finde ich auch interessant, der sagt ja entgegen einer Annahme, wo man zur Kunst zum Beispiel sagt, die Kunst geht vom Menschen aus, er sagt ja, die Kunst durchquert den Menschen, möglicherweise hat sie ihn noch gar nicht erreicht. Das ist natürlich schon fällt mir immer wieder ein in der Lehre, ich mag das ganz gerne, in dieser Offenheit, also in eine Situation zu kommen, jetzt in der Seminarsituation zumindest, aber auch in der Vorlesung übrigens. Ich habe Vorlesungen gehalten, wo ich die Eigenpoetik der Vorlesung besonders stark erlebt habe. Einfach als Situation, als Performance. Das ist jetzt hier so, ich hier vorne, Hörer und so weiter, Hörerinnen, Sprecher relativ klar verteilt und ich organisiere jetzt hier eine akustisch-narrative Situation und hoffentlich hält die 90 Minuten. Diese Eigenpoetik der Vorlesung hätte ich sehr genossen, ganz großartig.
Ja, vor allem, das kann ja auch eine Soziopoetik dann werden.
Richtig.
Also das geht uns oft in den Seminaren so. Wir bauen auch teilweise die Seminare aus. Also da ist dann eine Übung zum Seminar noch angehängt, wo wir ganz intensiv mit den Studierenden Begriffe, Theorien diskutieren. Und dann merkt man auch, über die textliche Ebene, haben wir abgehakt. Wir wollen jetzt aber auch noch in eine Materialebene kommen. Das heißt, man baut dann fast schon eine Theorie diagrammmäßig, modellierartig nach. Ja. Das heißt, in den angehängten Übungen entsteht dann sowas auch wie eine Soziopoetik,
wenn dann
meine eigene Eigenpoetik des Vortrages oder des Anreizens von Themen übertragen wird, übergeben wird an die Studierenden und damit auch ein ästhetischer Auftrag übergeben wird.
Genau,
Und das ist natürlich ein ganz spannender Moment, wo wir dann auch als Lehrende zurücktreten und dann auch selbst wieder zu Studierenden werden. Also wo dieser Rollenwechsel, dieser Perspektivwechsel, den man ja immer haben will, wo er dann tatsächlich sich verwirklicht und real wird. Also ich will nur damit sagen, dass auch die Kombinatorik von verschiedenen Lehrformaten und Lehrästhetiken, dass diese Kombinatorik sehr gewinnbringend sein kann. Und deswegen nochmal zurück zum Anfang, also gegen dualistische Vorstellungen, das muss eine Vorlesung sein mit Übung und dann ist es abgehakt und das ist ein Seminar und nach der Diskussion, nach 89 Minuten wird die Tür zugemacht. Nee, was ist denn, wenn man das kombiniert und offen hält? Und es gibt ja auch noch was in between.
Ja.
Also auch eine Exkursion, auch ein Museumsbesuch, ein gemeinsamer oder ein Seminar mit und plus und so weiter. Das kann man ja alles denken und machen. Also ich bin ein großer Verfechter von Kombinationsmodellen, von hybriden Modellen, weil da, glaube ich, auch nochmal eben dieser Perspektivwechsel auch nochmal ganz anders vorgenommen werden kann. Für die Studierenden und auch für uns. Wir wollen ja auch was lernen bei der Sache.
Haben wir an der Bauhaus-Universität eine besonders günstige Situation, also Lehrdesign vielfältig, eine Ästhetik der Lehre zu entwickeln?
Ja, also ich finde schon. Also das muss ich natürlich hier auch sagen, logischerweise.
Nein, das muss ich nicht sagen.
Es ist schon wirklich sehr, sehr gut hier, weil ich meine, wir haben verschiedene Disziplinen hier am Ort. Also die vier Fakultäten, die Studierenden sind dafür offen. Sie entscheiden sich ganz bewusst für Weimar. Ich glaube, es sind keine Zufallsentscheidungen. Und entscheiden sich damit, glaube ich, auch für diesen Ort mit dieser Tradition, aber auch für die gelebte Praxis dieser vier Fakultäten und das schon zugänglich und offen sein. Ich glaube, das ist vielleicht nicht immer so ausgesprochen, aber es spielt sehr stark in die Entscheidungsprozesse und auch in die Handlungsprozesse der Studierenden mit hinein. Und wenn du sagst, eine Lehre, die unterschiedliche Medialitäten, Dimensionalitäten, Ästhetik, Ästhetiken erkunden mag, dann ist diese Offenheit an so einem Ort ist natürlich ein absolutes Golden Recipe, würde man sagen. Mhm. Und auch ganz operativ. Ich meine, wir haben Werkstätten, mhm. Wir haben einen Campus, den man bespielen kann. Mhm. Wir haben eine tolle Kollegenschaft, die auch jederzeit die Tür aufmacht.
Das stimmt.
Und wir haben wirklich ein großes, großes Selbstverständnis oder Verständnis gegenüber den anderen Disziplinen und Kolleginnen und Kollegen.
Ja,
das und
stimmt.
Das ist ein absoluter Reichtum.
Ja.
Und so kann man hier auch im Theoriebereich wirklich verschiedene Formate ansteuern. Ob wir jetzt, wie gesagt, in die Bar, in die Kneipe gehen, einen halben Werkstatttag machen, wir gehen in den Park spazieren, wir können da auch Theorie diskutieren im Park vor Ort,
ja.
Also auch in situ wieder.
Ja.
Wir können uns aber auch ganz klassisch einsperren in einen Seminarraum.
Ja.
Das heißt, das Möglichkeitsspektrum ist eigentlich schon sehr, sehr groß hier. Und eben, das können immaterielle Dimensionen sein, aber auch materielle Dimensionen, also weil wir von Ästhetik gesprochen haben.
Ja,
also
genau.
Es gibt auch eine Eigenästhetik des Modellbaus,
ja.
Es gibt eine Eigenästhetik des räumlichen Handelns. Dein Thema ist ja auch unter anderem die Spaziergangswissenschaft.
Ja, genau. Ja.
Und das kann man an diesem Ort, kann man das wirklich wunderbar vollziehen, weil die Studierenden diese Entscheidung dafür getroffen haben, sich darauf einzulassen und weil es hier auch eine gelebte Praxis, ein gelebtes Selbstverständnis ist. Und das ist natürlich schon fantastisch.
Also dieses Potenzial haben wir auf jeden Fall. Wir haben vorhin gesagt, dass man alte Dinge oder tradierte Dinge oder Anlagen immer wieder in die Gegenwart holen kann. Das kann man hier und da, können wir da noch was herauspolieren. Aber das sehe ich eigentlich ganz ähnlich wie du. Du guckst jetzt in deine Aufzeichnungen, aber wir sind schon am Ende vom Gespräch.
Finde ich sehr gut.
Vielen Lieber Dank. Jan, hab ganz herzlichen Dank für das
Gespräch. Danke dir, Simon, und alles Gute mit der Podcast-Reihe. Danke dir.
Vielen Dank, danke.
Das war Zwischen Magie und Handwerk, ein Podcast über Lehre und Lernen an der Bauhaus-Universität Weimar. Neue Folgen erscheinen wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.